bei der Rede, bei der Begrüßungsrede darum, dass der Vorgänger so große Fußstapfen hinterlässt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Sprichwort auch schon mal gehört habt oder mitbekommen habt. Das meint ja so, dass jemand irgendeine Aufgabe übernimmt und der Vorgänger so große Füße hatte oder so große Spuren hinterlassen hat oder was gemacht hat, was der andere vielleicht gar nicht schaffen kann oder von dem man gar nicht weiß, ob er das schafft. Da dachte ich natürlich, das passt eigentlich gut zu euch als Gemeinde hier in Borken. Ihr habt hier im Nachbarort Europas größten übergroßen Schuhherstellerlieferanten. Also nicht in der Gemeinde, ne? Also da weiß ich nicht, ob jemand wirklich auf großem Fuß lebt, aber hier in der Nachbarschaft in Vreden ist da die halben Meter Schuhe. Ja, vielleicht kennen wir das und das Thema heute Morgen mutet uns auch etwas zu, was man im Ersten vielleicht auch so als sehr groß und sehr schwierig sehen kann. Ich glaube aber im Detail nachher merkt, das ist ganz gut machbar und schaffbar. Ich glaube, die jungen Leute sagen heute eher, die Latte hängt ganz schön hoch. So diesen Begriff kennt man ja auch, wenn man irgendwo etwas machen soll und weiß noch gar nicht, ob man das überhaupt schafft, darüber zu springen. Ich finde es gut, wenn viele dabei sind, mitlesen mit der Bibel. Wir haben einige Texte heute, ein paar Bibelstellen mitgenommen. Die kommen alle aus der Hoffnung für alle. Wer aber seine Bibel mit hat, ist sicherlich gut beraten, da auch mitzulesen. Ich finde es auch immer toll, wenn jemand Zettel und Stift dabei habt. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch in Borken ist. Müsst ihr jetzt nicht losfahren, das holen. Aber ich finde es immer ganz gut. Manchmal fällt einem doch in der Predigt was auf. Oder man hört so einen Satz, wo man denkt, den müsste ich mir merken. Ich müsste mir das aufschreiben. Wenn ihr euch das merken könnt, dann ist gut. Ansonsten gewöhnt euch doch an, gerne Stift mitzunehmen oder auch das Handy zu nehmen. Also mich stört es nicht, wenn sich da etwas notiert. Ich glaube, es lohnt sich immer, wenn wir in Gottes Wort gucken, da so Impulse mitzunehmen. Sicherlich, und ich hoffe, das heute Morgen auch. Heute haben wir das Thema, was bedeutet es, Gottes Ebenbild zu sein? Genau, ich habe ja den Drücker hier, vielen Dank. Ich sollte eigentlich weiter drücken. Was bedeutet es, Ebenbild Gottes zu sein? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Zu lesen ist das gleich am Anfang der Bibel in 1. Mose. Ich lese mal den Text, 1. Mose 1, Verse 26 bis 31. Da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Es soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er erschuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und versprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht über alle Tiere haben, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und die Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. Was bedeutet es, als Ebenbild Gottes leben? Ich habe mir, als ich mir so die Frage gestellt habe oder dieses Thema kam, gleich auch an die letzte Predigtreihe erinnert und mit den 10 Geboten, wo doch aber steht, mach dir kein Bild von mir als Gott. Also wenn man das genau liest hier, wir sind das Ebenbild Gottes und dann heißt es an anderer Stelle, du sollst dir kein Bild von dir machen, habe ich gedacht, das müssen wir klären. Bevor in Borken Menschen im Gottesdienst sitzen und genau drüber nachdenken, was ich sage, dann wollen wir dieses Irrtum doch gleich aus der Welt schaffen. Denn es ist tatsächlich ein Unterschied hier, wenn man in die Bibel guckt und wenn man den Begriff Ebenbild und Bild machen miteinander vergleicht, merkt man, das sind zwei ganz unterschiedliche Richtungen. Die haben tatsächlich nichts miteinander zu tun. Das ist also nicht widersprüchlich. Ebenbild Gottes beschreibt hier Gott als seine Identität. Das Wesen Gottes und das, was er hier schafft, nämlich Mann und Frau, sollen die Identität Gottes tragen. Sollen so sein wie Gott. vielleicht so wie ein Wesen, wie eine Eigenschaft, die wir haben. Vielleicht ist es die Vernunft, vielleicht ist es die Liebe, vielleicht ist es die Kreativität, die Gerechtigkeit, die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, die uns zumindest unterscheidet von den Tieren, die das so nicht können. Was meint Gott hier mit Ebenbild? Er möchte seine DNA, seine Art und Weise, sein Handlungsdenken tatsächlich uns als Menschen mitgeben und sagt hier, ihr seid an der Stelle mein Abbild, mein Ebenbild. Hast du da schon mal drüber nachgedacht beim im Spiegel gucken, ob das so passend ist? Ich glaube, neudeutsch sagt man eher Mindset dazu. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Alle Berater, die im Moment unterwegs sind, benutzen diesen Begriff so gerne. Und sie meinen, dass man im Unternehmen etwas prägen kann. Etwas machen kann, wo alle diese Haltung haben. Woran man das Unternehmen erkennt, an praktischen Dingen. Und genau diesen Begriff, glaube ich, kann man hier auch verwenden, wenn es darum geht zu verstehen, Wesen, Abbild Gottes zu sein. Wir sollen das widerspiegeln, was Gott eigentlich ist, ohne sich ein Bild von Gott zu machen. Und das ist schon ganz spannend, sich das vorzustellen, dass Gott uns so geschaffen hat, mit der DNA, mit der Substanz, mit den Fähigkeiten, wie er auch war. An uns, an mir, an euch sollte man sehen, wie Gott denn wirklich ist. Und das ist spannend, weil dieses Stellvertreter-Gottestum ist ja eine Vertiefung dieser Herausforderung, wie wir als Ebenbild Gottes leben sollen. Nämlich mit diesen Wesensmerkmalen, mit diesen Besonderheiten, mit den Ähnlichkeiten, die Gott hat. Und eben nicht ein Bild machen. So Statuen und Denkmäler kennen wir, glaube ich, alle. Mir fiel das als erstes ein. Ich weiß gar nicht, warum. Der hat mich gar nicht geprägt. Weiß jemand, wer das ist? Ach gut, ich dachte, das war so weit im Osten, dass ihr das hier im Westen gar nicht mitgekriegt hättet. Ja, also mir geht es nicht um den Kopf hier, um das Bild, aber das ist das Zweite, was wir hier abgrenzen müssen, wo deutlich wird, wir sind nicht Spiegelbild Gottes, weil wir nicht so sind wie Gott. Und wenn Gott im 2. Mose 20 in den Geboten sagt, macht ihr kein Bild von mir, dann sagt er, ihr seid zwar so wie ich und ihr sollt mein Wesen widerspiegeln, aber es ist kein Abbild im Sinne von, macht euch ein Bild von mir. Warum? Und das merkt man bei jeder Statue, die man hier sieht, entweder kennt man die oder kennt man die nicht. Man hat irgendein Positives, ein Negatives, irgendeine Sache, die man von demjenigen weiß, der da auf dieser Statue vielleicht ist. Und das ist ein ganz begrenztes Bild, vielleicht ganz positiv geprägt, dann ist alles gut. Oder ganz negativ geprägt, dann ist alles schlecht. Und wenn Gott sagt, macht euch kein Bild von mir, dann heißt es, hat das nichts damit zu tun, dass wir ein Abbild Gottes sind, sondern wir sollen aufpassen, dass wir nicht sagen, wenn ich Menschen sehe, dann denke ich, so ist Gott, weil wir sie begrenzen würden, wie bei diesem Bildnis. Wir werden Marx hier überhaupt nicht gerecht, selbst wenn wir jetzt heute lange darüber zusammentragen, was er denn wohl gesagt hat, weil da viel, viel mehr drin ist, viel, viel mehr hintersteckt an Herkunft, an Entwicklung, an Zielen, die selbst in der DDR gar nicht so umgesetzt wurden, obwohl die ihn so gefeiert haben als Staatsheld. Und das ist das Problem von Bilder machen und Gott mit jemandem zu vergleichen, weil wir Gott immer beschränken würden, weil unser Denken tatsächlich gar nicht so weit und so vielfältig ist, wie es sein müsste. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Betet sie nicht an und dient ihnen nicht. Davor warnt Gott in 2. Mose 20. Bilder und Statuen können falsche Vorstellungen wecken. Von Größe, von Dimension, von Durchschlagskraft. Das passt auf jeden Fall nicht zu Gott. Oder macht euch kein Bild wie im Sinne von eines tollen Kunstbildes. Mein Lieblingsfach in der Schule, zumindest in der Oberstufe, war Deutsch. Interpretationen schreiben. Meine Lehrer haben mich dafür nicht gemocht. Zumindest die Deutschlehrer nicht. weil ich konnte schnell schreiben und ich konnte viel schreiben. Und die mussten das alles lesen. Und so ähnlich geht es uns wahrscheinlich auch, wenn wir so ein Bild angucken. Wir könnten jetzt stundenlang darüber philosophieren, was ist das denn auf dem Bild? Und ist der Mund so groß, weil er was sagen will, oder ist er zu klein? Oder gucken die Augen mich an oder gucken die weg? Ach nee, die sind ja das Weltall. Wenn wir anfangen, über Gott nachzudenken, dann sollen wir uns eben kein Bild machen, was zu interpretieren ist, was auszulegen ist, was bunt, was vielfältig ist und was uns ablenkt von dem eigenen Sinn. Gott sagt, macht euch kein Bild von mir und nehmt auch kein Gleichnis, weil das immer begrenzen würde und mir nicht gerecht wird. Gottes Geist, so heißt es in Johannes 4, Vers 24. Also eine Dimension, an die wir gar nicht herankommen. Also wenn wir Ebenbild Gottes sein wollen, dann heißt es, versteht, wie Gott denkt, nehmt seine Haltung an, widerspiegelt das, was er in euch tut, aber fangt nicht an, euch ein Bild davon zu machen. Fangt nicht an, das mit dem Nachbarn oder mit irgendwas anderem zu vergleichen. Eine demütige Haltung vor Gottes Größe ist gefordert, so schreibt es ein Christ aus dem ersten Jahrhundert, aus den ersten Jahren dieses Jahrhunderts. Das Bilderverbot fordert uns auf, Gott als unendlich und unvergleichbar zu respektieren. Und gleichzeitig erinnert uns daran, dass die Ebenbildlichkeit eine Anforderung an uns ist. Also einerseits kein Bild machen von dem Gott, weil wir es begrenzen würden und wir ihm alle Größe definieren müssen. Und andersrum sagen, und wie ist das jetzt bei uns, wenn wir aber trotzdem als Ebenbild Gottes durch die Welt gehen, das ist die Herausforderung. Im Neuen Testament beschreibt der Kolosserbrief in 1, Vers 15 dann, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Da kam dieses Stichwort nochmal vor, weil Jesus ja tatsächlich auch Mensch war, also schon zu sehen war, aber eben in seinem Handeln, in seinem Wesen, in seiner Konsequenz genau das gemacht hat, was hier am Anfang des Buches der Bibel steht, Ebenbild Gottes zu sein. Eben genauso durchlässig, genauso zuverlässig, genauso sichtbar und genauso tatkräftig zu sein, wie Gott es ist. Also die Verbindung von Ebenbild und Bilderverbot ist nicht widersprüchlich, sondern die beiden Sachen meinen zwei ganz andere Dinge. Und deswegen können wir uns auch darum kümmern, was es bedeutet, tatsächlich jetzt als Ebenbild Gottes auf dieser Welt zu leben. Vers 27 heißt es dann, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Gott traut uns etwas zu. Habt ihr gedacht, das ist eine Anforderung an euch, an alle Christen? Gott schafft hier Mann und Frau und sagt, die können mein Abbild sein auf dieser Erde. Er schafft die große Erde, den weiten Kosmos und sagt, du und ich, wir können als seine Abbilder da leben. Gott traut uns das zu und möchte, dass wir dieses Abbild in dieser Welt sind. Seine Fußstapfen, seine Zeichen. Und das ist, wie auch vorhin in der Vorrede auch schon war, keine Option. Ich will das. Sondern hier ist erstmal, dass Gott sagt, so habe ich das geschaffen. Und er nennt hier Mann und Frau, beide Geschlechter, als ebenbürtig. Hier wird überhaupt keine Unterscheidung gemacht, wie in anderen Stellen von der Bibel, wo wir ja gerne mal was herauslesen, wo irgendwer höher oder niedriger oder ähnliches ist. Hierbei heißt es, Mann und Frau ergänzen sich dabei, mein Abbild in dieser Welt zu sein. Vielleicht ergänzen sie sich sogar ganz pragmatisch, vielleicht geht es aber auch gar nicht anders, dass nur einer das immer kann. Das kann man sicherlich offen lassen. Aber hier sehen wir, dass beide Geschlechter die Ebenbildlichkeit Gottes in sich tragen. Und daran merken wir schon, gegenüber diesem Bild machen würde das gar nicht gehen, weil das ja schon gar nicht möglich wäre. Beide tragen die Ebenbildlichkeit, beide tragen Verantwortung. Und ich vermute sogar, dass in dieser Ergänzung von beiden Wesenszügen, die ja doch bei Männern und bei Frauen unterschiedlich sind, genau das breite Spektrum auch rauskommt, was Gott sich hier wünscht für diese Erde. Dass die Menschen, die auf der Erde leben, daran Gottes Wesen erkennen. In beiden Arten, in beiden Besonderheiten, in beider, aber auch in der Unterschiedlichkeit. Ich glaube, hier wird deutlich, dass es einerseits Geschenk ist, weil Gott sagt, ich lege das jetzt erstmal so fest, das Modell. Ich plane das so ein. Ich habe mir die Erde so vorgestellt. Und gleichzeitig ist es Aufgabe, also Geschenk, Zutrauen und Aufgabe, Stellvertreter Gottes zu sein, doch für uns beides drin. Und das ist die Herausforderung, die wir uns stellen müssen, wenn wir das lesen. Kann ich mir das vorstellen, tatsächlich als Abbild Gottes in dieser Welt zu leben? Ist das etwas, was mein Lebenszweck ist, was ich mir vorstellen kann? Aber schauen wir erst noch in die anderen Verse. Denn das, was wir hier tun sollen, hat auch einen Rahmen, nämlich die Welt zu bevölkern. Er segnete sie und sprach, vermehret euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über die Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall in den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und die Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Gott gibt dem Menschen schon mal einen Grundauftrag, nämlich Herrscher, Besitzer dieser Erde zu sein. Und auch hier wieder merken wir, hier ist Zuspruch, ich traue dir das zu, und Anspruch direkt nebeneinander. Verantwortung für die Schöpfung. Herrschaft definieren wir wahrscheinlich oft eher negativ. Aber Herrschaft ist hier positiv gemeint im Sinne, ich fühle mich dafür verantwortlich. Ich fühle mich für die Erde, für die Natur, für meine Umgebung verantwortlich. Mir ist nicht egal, was hier passiert auf dieser Erde. Und Herrschaft bedeutet auf keinen Fall ausbeuten. Herrschaft bedeutet auf keinen Fall Missbrauch. Und wir merken immer da, wo Ausbeutung und Missbrauch an Macht ist, herrschen nie gute Bedingungen. Ich glaube zuletzt, die erschütternden Bilder aus Syrien und aus dem Land dort haben das deutlich gemacht. Wenn jemand herrscht, der keine Ethik hat, der keine Verantwortung sieht für sich und sein Land, dann ist Herrschen zutiefst negativ. Und dann fordert es eigentlich so ein Tribut, den keiner will. Aber Gott sagt hier, nehmt die Erde doch als Besitz und ich traue dir zu und ich traue euch als Menschen zu, hier tatsächlich in meiner Art zu wirken und zu herrschen und Gutes zu tun. Zu bebauen. Sowas, was vielleicht nachträglich noch hält, nachhaltig, würden wir heute sagen. Zu bewahren, sich vorzustellen, dass das, was wir hier haben, tatsächlich noch für unsere Nachkommen und für die nächsten Generationen sein soll. Ich werde hier keine politische Rede halten, um Parteien oder Ähnliches. Aber wir Christen haben diesen Grundauftrag, mit darauf zu achten, dass unsere Erde noch bestehen bleibt, so gut es geht und so, wie es in unserer Macht steht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Grundauftrag, weil die Perspektive da ist, zu sagen, solange die Erde da ist, wird das sein und solange sollen die Christen, die als Abbilder, als Ebenbilder Gottes leben, tatsächlich auch dazu wirken und Gutes tun. Bewahren, bebauen ist also ein Grundauftrag. Und auch hier wieder die Frage, ist das für uns Ansporn, Überforderung oder verstehen wir das als Zutrauen Gottes, tatsächlich zu sagen, Gott hat uns ausgestattet, dabei zu sein, Gutes zu tun, auch in dieser Welt. Und die zentrale Frage ist immer, wie bewerte ich das Ganze? Kann ich mir vorstellen, als Gottes Ebenbild wirklich zu leben? Am Ende dieses Textes schaut Gott auf das, was er gemacht hat. Und er sagt, okay, die Menschen, die haben es gut gemacht, die haben in den letzten Jahren bewiesen, dass sie es können, denen kann ich das zutrauen. Die haben gezeigt, jawohl, die sind fit. So wie dieser Unternehmensnachfolger, der da letzte Woche, den ich da gesehen habe, der kann das. Der hat schon die letzten Jahre, der hat eine gute Ausbildung, der hat bewiesen, dass er das kann. Der ist fachlich kompetent, sozial gut aufgestellt, der wird sich darum kümmern. So war das gar nicht. Hier ist die einzelne handelnde Person Gott. Und wenn wir sagen, können wir uns das vorstellen, als Ebenbild Gottes zu leben, dann müssten wir eigentlich fragen, Gott hat sich das vorgestellt, dass du, dass ich als Ebenbild Gottes leben soll. Das haben wir uns gar nicht ausgesucht. Das haben wir gar nicht gemacht. Dazu haben wir so überhaupt nichts beigetragen. Und hier wird dieser Text, finde ich, und dieses Ebenbild total spannend. Weil ich glaube, euch geht's wie mir. Ich versuche ganz gerne etwas dazu zu tun. Ich würde gerne etwas mehr machen. Ich würde gerne noch dies oder jenes tun, weil ich glaube, das wäre doch so wichtig. Und das ist sicherlich auch gut, wenn wir im Glauben leben, jetzt als Christen hier, dass wir auch schauen, was zu tun ist, was an Aufgaben da ist. Aber grundsätzlich haben wir nichts dabei getan, dass Gott uns zutraut, Ebenbilder seiner Person hier auf dieser Erde zu sein. Sondern er guckt sich alles an, sagt, das Modell passt, jawohl, Strich drunter, Haken dran, abgehakt. So funktioniert das. Im Voraus, im Zutrauen. Und das ist das Spannende eigentlich an dieser Geschichte und auch an der Fragestellung, ob ich als Ebenbild Gottes fungieren könnte. Gott traut dir das zu. Gott sieht dich so, wie du bist. Und Gott sagt, jawohl, du, ihr seid fähig dazu. Er sagt hier, es ist alles gut. So passt das. Und wenn das nicht passt, dann merken wir eben, wie dieses Gefuge auseinandergerät. Und wenn ich mich nicht daran beteilige, dann fehlt eben etwas. Aber ich tue nichts dazu. Und das finde ich das ganz Besondere an dieser Geschichte und an dem Gedanken, Ebenbild Gottes zu sein. Normalerweise würde es uns überfordern. Normalerweise würde es unsere Gedanken sprengen, dass ich Ebenbild Gottes sein soll. Dass jemand auf der Erde durch mich Gott sieht? Nein, ich habe genug Fehler. Ich vergesse so viele Sachen. Ich übersehe so viel. Ich war wieder nicht aufmerksam genug. Ich habe auch gar nicht so viel gebetet, wie ich eigentlich wollte. Und habe jemandem gesagt, ich bete für dich und habe es dann vielleicht sogar vergessen. Oder es war nur so ganz nebensächlich. Und mein Anteil an Zeit in der Bibel zu lesen ist auch eigentlich zu gering. Die Handyzeit ist deutlich größer. Da wird sie sogar angezeigt. Wir bräuchten mal eine Bibel, wo angezeigt wird, wie viel Bibellesezeit ich hätte. Das wäre gut. Kennt ihr all diese Gedanken? Vielleicht ja nicht. Im Borken sind die Christen, glaube ich, besser als im anderen Teil. Aber unser Gefühl ist doch so, was sagt Gott denn hier? Ich soll sein Abbild sein, da lese ich lieber drüber weg, weil das kann ich gar nicht erfüllen. Aber Gott sagt am letzten Tag und alles, was er geschaffen hatte, es war sehr gut. Du bist sehr gut. Und jeder, der auch krankheitsbedingt mit Selbstbewusstsein Schwierigkeiten hat, sollte das auf jeden Fall deutlich zu hören bekommen. Dass er Teil der Schöpfung ist. Teil des Wunsches Gottes, die Erde so zu gestalten mit der Person, mit dir, von der du, die von sich vielleicht selber denkt, ich bin das überhaupt nicht wert. Ich könnte das auf jeden Fall nicht sein. Nein, hier müssen wir die Bibel, wenn wir sie ernst nehmen, so verstehen, dass es Gottes Plan war, Ebenbild Gottes zu sein, nicht unser Plan. Und nichts damit zu tun hat, weil wir so gut sind oder weil wir so gut geworden sind oder weil wir uns so vortrefflich entwickelt haben. Sondern nur, weil Gott sagt, dir traue ich das zu und mit dir möchte ich die Erde bevölkern. Mit dir möchte ich das tun und das erreichen, was ich will. Und das schauen wir uns auch noch an. Weil Gemeinde ist hier auch nochmal ein ganz wichtiger Ort. Ich glaube, dass da hier steht ja nichts von Gemeinde und Gemeinschaft. Aber ich glaube, wenn wir das verstehen, dass wir Ebenbilder sind, dann brauchen wir Gemeinde, um uns miteinander daran immer wieder zu erinnern. Und wenn ihr als Gemeinde für 2025 noch ein Gemeindethema braucht, dann habe ich mir aufgeschrieben, dann überlegt doch mal, ob es nicht heißt, macht das Bodenpersonal fit, Ebenbild Gottes zu sein. Das wäre doch eine Thematik. Wir haben bei uns in der Gemeinde und in ein paar Gruppen ein Buch jetzt gelesen und miteinander erarbeitet. Kann ich euch mal nur so empfehlen, weil da kommt es so ähnlich drin vor, wie man das Gemeinde so wichtig ist. Das heißt, anziehende Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wer das vielleicht schon mal gelesen hat. Ist nicht, ich habe da keine Anteile dran. Aber ich habe das schon inhaltlich studiert. Wir haben eine Gemeindefreizeit damit vorbereitet. Es macht deutlich, dass die Gemeinschaft in der Gemeinde den Ebenbildern eine Fläche gibt, zu wachsen. Dieses Verständnis, dieses Zusprechen mitzunehmen. Weil wir hören das ja hier als ein Satz aus dem Alten Testament, was Gott zu seiner Schöpfung sagt. Und wenn wir es aber untereinander hören, und untereinander uns davon berichten, was es bedeutet, als Ebenbild auch Fehler zu machen, aber auch was gut gelingt oder wie wir mit Menschen sprechen, dann kann das unheimlich Potenzial entwickeln. Und deswegen ist Gemeinde an der Stelle, glaube ich, ein ganz wichtiger Ort tatsächlich für diese Ebenbildlichkeit positiv Werbung zu machen. Weil die Menschen sollen ja Gott sehen und nicht uns sehen. Die sollen nicht in die evangelisch-freie Gemeinde Borken kommen, weil es hier so schön ist, sondern weil sie hier Gott sehen können und Gott finden können. Und im Neuen Testament lesen wir zwei Texte dazu. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Hier auch nochmal eindeutig formuliert. Ich habe dazu nichts getan. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Nämlich in 1. Mose 1, ganz am Anfang der Bibel. Da hat er gesagt, ich halte euch für mein Ebenbild und schaffe euch so. Man könnte jetzt auch sagen, und jetzt lebt das doch auch. Aber nicht im Sinne von Anspruch, sondern im Sinne von Zuspruch. Und nimm das wahr und leb so, dass alle Menschen um dich herum sagen, boah, der ist gut, der ist anders, der ist wie Gott, aber nicht in diesen Fähigkeiten wieder in diesem Bild machen, sondern in der DNA, in dem Mindset, in der Haltung. Und hier steht auch drin, was Gott schon vorher geplant hat. Das heißt, auch über die ganzen Jahre bis zum Neuen Testament bleibt Gott verlässlich an seiner Zusage. Wir hätten noch erwarten können, nach den vielen Jahren, nach der Teilung Nordreich, Südreich und. Die Bibel und das Alte Testament ist voll davon, dass Menschen weglaufen und sagen, ich will nicht Abbild sein. Aber Gott bleibt an seinem Konzept fest, hält daran fest und sagt, das ist immer für die Erde noch das beste Konzept. Und es ist das beste Konzept, weil Gott damit zum Zuge kommen will. Und das lesen wir in 2. Korinther 5, 18 bis 20. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Auch hier wieder deutliche Ansage, es hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Er hat uns beauftragt, nämlich diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen, hat Frieden mit ihm geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Gott, von Christus, fordern wir euch deswegen im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen, wir bitten euch darum im Auftrag Christus. Also hier geht es darum, Ebenbilder Gottes zu sein, nicht damit Gott ganz viele Gesichter hier hat, sondern damit die Menschen natürlich sehen, wer Gott ist und dass es Gott gibt. Und das ist der Auftrag für uns, der ja eigentlich so einfach klingt. Und wenn jemand überlegt, was soll ich denn als Christ in dieser Welt machen, der kann diesen Vers 19 nehmen. Da steht, Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen. Erste Botschaft. Gerade in Weihnachten gefeiert und das können wir das ganze Jahr über proklamieren, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und warum? Und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Also Sündenvergebung. Der Weg zu Gott ist offen. Viele nicken, jawohl, das wissen wir. Das wissen wir vom Kopf her. Aber jetzt überlegt mal, jetzt strahlt das Ebenbild Gottes das sogar noch aus. Dann brauche ich das vielleicht gar nicht jedem sagen, sondern er fragt mich, wie kommst du denn damit klar, nicht so vollkommen zu sein? Wie gehst du mit Fehlern um, mit Fragestellungen? Hier lädt doch das Neue Testament ein und sagt, werd doch Abbild Gottes, damit die Menschen an dir Gottes Wesen sehen. Und was sehen sie? Jemanden, der erkannt hat, dass er sündig ist. Erkannt hat, dass er Gottes Liebe braucht. Erkannt hat, dass er Jesu Tod braucht, um dann sich auf die Ewigkeit zu freuen und bei Jesus zu sein und bei Gott zu sein. Und das zusammengefasst ist die Botschaft für uns als Christen. Ebenbild Gottes ist sicherlich auch Herausforderung, aber ist im Wesentlichen Zuspruch. Und Zuspruch, weil es uns ermutigt, so durch die Welt zu gehen, so unsere Dienste zu machen, so unser Studium zu machen, so unsere Arbeit zu gehen, unseren Nachbarn zu begleiten, zu begegnen, unsere Kinder zu erziehen. Das ist der Auftrag, der zu schaffen ist. Und wenn wir nochmal an die Fußstapfen am Anfang denken, dann ist die Frage, wie gehen wir damit jetzt um? Ist das zu schaffen? Ist das möglich? Ich habe am Ende gesagt, wie machen wir das nächste Woche mit dieser Geschichte? Sehen wir Gottes Zutrauen tatsächlich? Sehen wir darin auch seinen Auftrag, hier Bodenpersonal zu sein? Und wenn uns das überfordert, dann merkt euch doch Philipper 4, Vers 13. Und der wäre gut, sich aufzuschreiben, wer nicht ein gutes Gedächtnis hat. Und wer ein gutes Gedächtnis hat, kann trotzdem aufschreiben. Der Vers ist nämlich richtig gut. Wenn wir von diesem Fußstapfen sprechen, dann heißt es ganz oft, eigentlich ist es gar nicht zu schaffen. Und ich fand es auch super schade bei der Amtsübergabe neulich, dass man den ehemaligen Amtsträger natürlich würdigen wollte, weil er so viel Gutes gemacht hat. Aber ich hätte mir so gewünscht, dass man dem Nachfolger viel mehr Zeit widmet, ihm zu sagen, und du hast jetzt die Chance, auch was Tolles zu machen. Und dir, so wie Gott uns das sagt, dir traue ich das auch zu. Und ihm nicht Angst macht vor den tollen Fußspuren des Vorgängers. Das ist nämlich vorbei, das ist Geschichte. Und Philipper 4, Vers 13 sagt nämlich, wenn wir Angst davor haben, dass wir in die Fußstapfen vielleicht gar nicht reinpassen. Ich vermag alles, aber nicht ich, Jürgen Golder, sondern ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Denn alles das, was hier an Herausfordernden, an Besonderheiten ist, an Gottes Abbild ist, ist nicht von uns, sondern ist Geschenk von Gott, ist Zurüstung von Gott für uns und unseren Alltag. Und jetzt stellt euch mal vor, wir leben das alle in Unna und in Borken und vielleicht noch in den anderen Orten, wo überall bekennende Christen sind. Das gelingt, was wir hier sehen, dass Gottes Plan zum Zuge kommt, dann kann sich, dann wird sich die Welt verändern. Und darauf möchte ich mich freuen. Darauf möchte ich warten und das möchte ich tatsächlich, auch wenn es eine große Vision ist, aber die Vision tatsächlich behalten, dass es möglich ist, dass Menschen an uns Gott erkennen und durch uns zu Gott kommen. Amen.